Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich, was weiß ich, 14 und fand ihn super deep.
Als ich im Grunde auf keiner WG-Party war, wo nicht auch diese Gebetsfähnchen in der Wohnung hingen. Also eigentlich hat irgendwie jeder so
Free T-Badge stand überall.
I rest my case. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir setzen unsere kleine Reihe fort.
Unsere klitzekleine, ja.
Der Blick des Kinos, des westlichen Kinos auf Asien. Und wir wechseln heute die Landmasse von Japan ins tibetische Hochland.
Aufs Dach der Welt.
7 Jahre in Tibet.
Ja. Mit dem jungen Brad Pitt, Wahnsinn.
Als aufstrebender, blonder Bergsteiger.
Ja.
Bergsteigerlegende.
Goldenes Haar.
Ja. An Armen und Beinen.
Und ein alter Bekannter, David Thewlis, Peter Aufschneider.
Ja, Professor Thewlis, Lupin.
Professor Lupin und der Ordenspriester aus Königreich der Himmel. Ja. Die Fans der Popcorn-Pilger werden sich erinnern. Mhm.
Also die Jüngeren kennen ihn als Professor Lupin.
Ja.
Vorneweg, ich fand es traurig zu sehen, dass es offensichtlich in Lhasa, also der Hauptstadt, tatsächlich nur eine Frau im heiratsfähigen Alter gibt.
Um die man sich boxen muss.
Um die man sich boxen muss. Oder zumindest um die Wette Schlittschuh läuft. Also wir kommen da drauf zurück. Das hat natürlich alles mit der Geschichte zu tun. Ja. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, oder fangen wir nochmal früher an, der Film beruht auf dem autobiografischen Werk von Heinrich Harrer, österreichischen Bergsteiger, wie er selber im Film betont.
Ja, ich glaube, seinerzeit hätte er gesagt, ich bin natürlich ein deutscher Bergsteiger.
Auch darauf können wir gleich noch
sollten wir.
Das ist jetzt nicht unser Hauptthema, die nationalsozialistische Vergangenheit von Heinrich Harrer, aber darauf müssen wir noch zu sprechen kommen. Er verlässt Frau und werdendes Kind.
Was wichtig ist, zu betonen, dieses Verlassen, um ein eigenes Ziel zu verfolgen, ist so Charakterbeschreibung von Harrer bis dann der große Wendepunkt natürlich.
Lustigerweise fühlte ich mich daran erinnert, Uwe, dass du in der letzten Folge, als wir über The Last Samurai gesprochen haben, wo es ja auch um einen Rückzug in die Berge und um die Läuterung eines geschundenen Geistes in den Bergen ging, du den Vergleich gemacht hast zu den Ureinwohnern Nordamerikas und dem Film Der mit dem Wolf tanzt.
Ja.
Und im Grunde ist es hier auch.
Ja.
Da kommt der arrogante, egozentrische, ja narzisstische Europäer in dieses verborgene Land, wie er es selber beschreibt, das von den Bergen umgeben ist, wo niemand hinkommt, zieht sich also in die Berge zurück, auch ja eigentlich ein urbiblisches Motiv.
Ja.
Ja, also die Läuterung oder der Wandel, der sich im Berg oder, was in der Bibel auch gerne genommen wird, in der Wüste vollzieht.
Ja.
Also Berg oder Wüste, in diesem Fall Berge. Und sich dort wandelt vom Narzissten zum aufgeklärten, toleranten, geöffneten Geist.
Ja, wenn ich da direkt einhaken darf, dieser Vergleich dieser drei Filme, Der mit dem Wolf tanzt, Last Samurai, 7 Jahre in Tibet, die Gemeinsamkeit würde ich sogar so umreißen, die westlichen Menschen dieser Geschichten sind Kulturgefangene, die im, wir haben heute das schöne Wort Hamsterrad, ihrer Kulturzwänge gefangen sind und nicht heraus können. Der Harrer ist genauso in seiner Persönlichkeit von Geltungsbedürfnis bestimmt wie seine Heimatnation, das NS-Reich seinerzeit. Der Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt, ist sogar ein Soldat natürlich. Der Captain Algren in Last Samurai ist auch ein Soldat und obwohl von Schuld zerfressen und in Opposition zu seiner Vergangenheit, kommt er aus ihr nicht heraus. Und es sind dann diese unbedingt ja anderen Gesellschaften, die so dargestellt werden, als hätten sie ein viel ursprünglicheres, ein viel mit der Grundbedingung von Leben und Schöpfung verbundenes Wesen, das diese Gefangenheiten dann aufbricht. Es ist ja nicht so, als hätte die westliche Spiritualität diese Kraft nicht auch. Aber um das Narrativ aufzumachen, diese andere fremde Kultur, in dem einen Fall amerikanische Ureinwohner, in dem anderen dann der Zen und der Bushido, der Samurai und in 7 Jahren Tibet dann natürlich der tibetanische Buddhismus. Die haben was viel Ursprünglicheres. Das ist also eine Romantisierung anderer Kultur, die, wenn ich ganz kritisch sein sollte, hat das so ein Nachschwingen dieses alten Begriffes vom edlen Wilden. Also gerade bei der mit dem Wolftanz, diese Vorstellung, ja, das ist zwar irgendwie nicht so zivilisiert und irgendwie nicht so weit entwickelt wie wir als Industrienation, aber das hat ja was so Ursprüngliches. Und das wird dann zu einer Geschichte der Befreiung von kulturellen Zwängen, die uns ja dann schlecht machen. Und dieses Ursprüngliche macht uns dann wieder gut und frei. Und das wird natürlich mit dem Vehikel von Spiritualität und Ritualisierung in allen drei Filmen gemacht. Harrer beschreibt ja zumindest das auch in seiner eigenen Erfahrung. Das war ja für ihn eine Befreiung, dieser Kontakt mit dem Dalai Lama. Aber es ist offensichtlich ein Muster, das sich durch Filme durchzieht, die aus westlicher Perspektive, das haben wir beim letzten Mal gesagt, über eine andere Perspektive schreiben.
Genau. Ja. Und das ist der Punkt ja eben, warum wir auch diese Reihe machen, weil diese Filme dann eben aus unserer, in Anführungszeichen, aus westlicher Perspektive auf diese fremden Kulturen Asiens schauen und dort eben so etwas Ursprüngliches, Unverfälschtes ausmachen. Was, und das fand ich ganz interessant, zu Beginn, als sie versuchen, den Nanga Parbat zu besteigen, der tatsächlich ja auch in der Bergsteigerliteratur, als das wird in dem Film noch angesprochen, als der deutsche Schicksalsberg ja auch gesehen wird. Also Heinrich Harrer in dem Zelt liegt, im Lager 5, glaube ich, ist es, und schreibt, ich glaube, diese Expedition war ein Fehler. Ich bin hier auf dem Berg ganz auf mich allein, auf meine Gedanken zurückgeworfen. Also ich paraphrasiere das jetzt. Mhm. Also allein auf sich zurückgeworfen zu sein. Und merkt, das genügt nicht. Vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass er so narzisstische Züge hat und so gerne die Rampensau ist. Ja, weshalb danach eben diese Schlittschuhlaufszene und dieses Buhlen um diese eine Frau, die es offensichtlich in Lhasa nur gibt, so entscheidend ist, weil er merkt, mit diesem Verhalten, das er in Europa sich angeeignet hat, also immer an der Spitze zu sein und immer das Bestmögliche zu geben. Er ist ja dann auch stolz auf seine sportlichen Errungenschaften. Ich habe die Eiger Nordwand bezwungen und zeigt das auch alles her. Vielleicht, und das deutet diese Szene in dem Zelt an, wo er sagt, ich bin hier alleine mit meinen Gedanken, deutet das an, dass dieser Drang zu erfolgen und dieser Drang, sich in den Vordergrund zu spielen und bejubelt zu werden, das Bedürfnis, bejubelt zu werden, eigentlich nur eine Leere füllt, die er in sich trägt, von der er dann merkt, und wenn er merkt, dass diese angeeigneten und angelernten Verhaltensweisen, du musst der Beste sein, musst dich anstrengen, du musst nach vorne kommen. Gesagt zu bekommen von einer Frau, von der er bereit ist, sich auch etwas sagen zu lassen, weil er ja bei ihr landen will. Ja? Das zählt hier alles nichts.
Genau.
Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Das ist dann ein bisschen einfach, dass man dann sagt, okay, und deshalb entscheidet sie sich dann auch für den Zurückhaltenden, der immer nur daneben steht und schüchtern lächelt. Das ist dann filmisch dann vielleicht ein bisschen platt gemacht. Aber erst in der Begegnung mit anderen und mit der anderen Kultur kann er sich öffnen und nicht unterscheidet, wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang der Folge zurückkommen, von zum Beispiel biblischen Prophetengestalten, die alleine auf den Berg gehen und dort eine Begegnung mit Gott haben. Ja. Das hätte einem Heinrich Harrer wahrscheinlich so in der Form nicht passieren können.
Ja, ist aber auch ein Motiv, das in unterschiedlichen Filmen gerne aufgenommen wird, das Infragestellen des alten Motivs. Der Berg ist immer noch da, Menschen gehen da immer noch hin, aber diese Zwangsläufigkeit der Gottesbegegnung auf dem Berg, die wird in unserer Kulturgeschichte, in unseren Filmen gerne zurückgenommen. Ich erinnere auch hier Königreich der Himmel, heute schon genannt. Balian von Ibelin kommt kommt nach Jerusalem, steigt auf den Hügel und findet Gott nicht. Wo findet er ihn? Ähnlich wie in 7 Jahre in Tibet. Erst in der Begegnung mit dem Menschen, mit anderen Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit, die nicht seinen Zwängen unterlegen ist, reflektiert er und kann sich öffnen für das Größere. Also der, man muss nicht nur auf den Berg rauf, man muss auch wieder runter und zu den Menschen sozusagen, könnte man die Geschichte draus machen. Und wo du sagst, er macht das ja für Ruhm, ja, und landet damit nicht bei der Frau. Wir dürfen nicht vergessen, er ist ja auch schon bei der anderen nicht gelandet. Mhm. Nein, im Gegenteil. Mhm. Sogar seine Frau in Nazi-Deutschland lässt er zurück kurz vor der Geburt, um diesen Ruhm zu erlangen. Die Gegenüberstellung und deshalb, warum vielleicht dieser Film für uns auch nicht uninteressant ist als Popcorn-Pilger. Spiritualität bedeutet immer auch, und im Nachgang vor allem die Religion, bedeutet immer auch die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Unwillen zu akzeptieren, dass das Sein endet. Es ist also immer eine Suche nach dem Umgang mit diesem Affront gegen das eigene Sein. Die Antwort darauf ist sehr unterschiedlich. Die Suche nach Ruhm ist wahrscheinlich eine der ältesten, also Unsterblichkeit erlangen dadurch, dass die eigenen Taten bleiben.
Da ist dann Brad Pitt, Heinrich Harrer, ähnlich Brad Pitt, Achilles.
Ganz genau. Also er macht etwas, was ihn unsterblich macht und Brad Pitt als Achilles, zumindest sein literarisches Vorbild, dem Odysseus später im Hades ja begegnet, der sagt, ich wäre lieber ein einfacher Schafhirte als der König in der Unterwelt, denn das bringt nichts. Also diese Ruhmsuche, das wusste schon Homer, ist offensichtlich eine Sackgasse, um unsterblich zu werden. Der Nachwuchs ist es bei vielen natürlich, dann bleibt etwas von mir, eine Kontinuität wird fortgesetzt, das Narrativ von Kulturen sind es. So, das ist aber alles rudimentär sozusagen und die Spiritualitäten versuchen eine Antwort darauf zu finden, dass vieles eine Sackgasse ist. Und in der Gestalt des exotisch anderen, hier der Dalai Lama, der ja auch eine sozusagen Erbmonarchie ist, aber nicht von Vater auf den Sohn, sondern die neue Inkarnation wird immer gesucht, neu gesucht und das ist, kann irgendein Junge aus einem Dorf sein, der befreit ihn daraus, indem er sagt, das sind nicht die entscheidenden Dinge, damit du deinen Frieden mit dir selbst machst. Das Frieden mit sich selbst machen, raus aus den eigenen Bedürfnissen und Zwangsläufigkeiten, ist ja eine Kernbotschaft des Buddhismus. Und die Auseinandersetzung, zumindest im Buddhismus und soweit ich das als Nicht-Buddhist sagen kann, mit der eigenen Sterblichkeit, verliert seine Brisanz, wenn ich zu Lebzeiten schon diese Lehre verinnerliche, an die Harrer langsam herangeführt wird, vorsichtig gesagt, indem er aus seinen alten Zwängen herausgeführt wird. Die Ruhmsucht, das Geltungsbedürfnis, den Egoismus hinter sich lässt. Ein bisschen schwierig dabei, und da weiß ich nicht, wie du das siehst, ist, dass das dann natürlich noch mit einer Idee von Nation verbunden wird. Das ist ja, die ganze Diskussion ist ja im Zusammenhang mit Tibet, mit China auch nicht ganz ohne. Da wird das dann ja wieder in einen Kulturkontext gesetzt, aus dem man Harrer zumindest in diesem Film ja nicht ganz ohne Absicht möglichst raushalten wollte. Das hat den Film nicht leichter gemacht für mich. Nehmen wir das Beispiel dieses Kollaborateurs mit den Chinesen. Genau, der Chinesen. Und eben sprachen wir die ganze Zeit über die Erzählung Harrers, der Befreiung von seinen Geltungsbedürfnissen, die kulturell verankert sind, die egoistisch in einer egoistischen Gesellschaft sind und dergleichen. Und dann wird eine Geschichte erzählt.
Von einem Minister, der selber als Karrierist das eigene Land und sozusagen verrät an den an das kommunistische Ausland.
Und damit auch noch den Befreier, also den Dalai Lama, was gut zugegeben realpolitisch ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aber in diesem Film, den Dalai Lama, dieses junge Unschuldige, aber natürlich mit der Behauptung, er ist ja auch eine Reinkarnation, also auch andererseits wieder uraltweise, in genau wieder diese politischen Kulturzwänge setzt. Also er ist eben nicht nur der junge Mensch, der viel Weisheit hat, die Weisheit von Generationen, die Weisheit Buddhas, sondern er ist auch der politische Führer, die Nationalgestalt. Und diese Befreiungsgeschichte steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Nation Tibet, mhm, durch diese Erzählung. Also wird im Grunde genommen nicht gesagt, komm aus deinen kulturellen Zwängen raus, die ganz kulturbedingt eben sind, zum Beispiel westlich in diesem Fall, sondern komm aus den kulturellen Zwängen raus, denn hier ist eine Kultur, die ist viel besser. Oder die bietet dir das so. Und das wird dann auch noch bedroht durch einen anderen Gegner, der genauso imperialistisch war wie das, wo du herkommst. Also da verheddert er sich, würde ich fast sagen, der Film, in Kulturvergleichserzählungen. Ich finde aber, dass gerade hätte man eine Befreiungsgeschichte, Befreiung von Zwängen, von Egoismen, von Nichtigkeiten hin zur Unsterblichkeit sozusagen hätte erzählen wollen, dann wird das umso schwieriger, wenn man dazu noch so eine Nation-Building-Geschichte macht.
Also ich habe da jetzt nochmal meine ganz eigene Theorie oder Sicht auf die Dinge. Wir haben es beim letzten Mal angesprochen und jetzt auch wieder. Dieser verklärte, romantisierende Blick des Westens auf die Kulturen Asiens. Und vor allen Dingen, und das hat dieser Film, möchte ich jetzt mal behaupten, man möge mir widersprechen, dieser Film mit geprägt, gilt das in besonderer Weise für Tibet. Also ich erinnere mich an meine Studentenzeit, als ich im Grunde auf keiner WG-Party war, wo nicht auch diese Gebetsfähnchen in der Wohnung hingen. Also eigentlich hat irgendwie jeder so
Uwe. Free Tibet stand überall. Ne?
I rest my case.
Ja.
Der Film entsteht 1997, als das Ende der britischen Kronkolonie Hongkong absehbar ist. Und China neue Ansprüche als Macht in Asien in dieser Zeit, in den 90er Jahren, neu formuliert. Heute, 2021, schauen wir noch mal ganz anders auf China, weil jetzt auch der Westen die Rolle Chinas als Weltmacht anerkennen muss, was man in den 90er Jahren vielleicht noch ein bisschen belächelt haben mag.
So ein bisschen die Werkbank.
Und wir haben auch gelernt, dass wie bei Der mit dem Wolf tanzt und wie bei The Last Samurai es auch dazugehört, zu diesem verklärten und romantisierten Blick, die Träne im Knopfloch. Dass das alles nicht mehr ist.
Na klar.
Ja? Weshalb es für den geneigten europäischen oder nordamerikanischen Zuschauer dieser Film sogar noch leichter macht, in Anführungszeichen, sich dieser Verklärung und dieser Romantik hinzugeben, weil diesmal nicht der Westen die Bösen sind, sondern die kommunistischen Chinesen, denen wir ja sowieso nicht über den Weg trauen. Ja? Also, ne, so in den das gilt heute und das galt in den 1990er Jahren auch schon. Ja? Und man kann sich dann ganz entspannt in den Sessel zurücklehnen und sagen, der arme Dalai Lama, was ist das denn für ein armer Mensch, der wird da von den bösen Kommunisten aus seinem Märchenschloss vertrieben. Ja? Ja. Also sagt man es jetzt mal ganz deutlich. Ja? Ich weiß, dass das vielleicht jetzt nicht konsensfähig ist, was ich jetzt hier sage. Mhm. Aber das Tibet, das von den Chinesen besetzt worden ist, ist kein Staat, in dem wir, du und ich glaube auch unsere Hörer, nicht hätten leben wollen.
Ja, ganz recht.
Ja? Es war keine plurale Gesellschaft, es war keine Demokratie, es war ein im Grunde mittelalterlicher, was auch in dem Film ja gesagt wird, es ist ein mittelalterlicher feudaler Staat oder eine feudale Theokratie. Und es gibt einen Film, von dem wir noch, Uwe, du und ich vielleicht noch diskutieren können, ob wir ihn in unsere Reihe aufnehmen wollen, der sei aber an dieser Stelle nur erwähnt, und zwar erzählt er eine ähnliche Geschichte wie 7 Jahre in Tibet aus der anderen Perspektive, aus der chinesischen, nämlich der Film Der letzte Kaiser, den ich auch noch mal sehr empfehlen kann.
Ja.
Ist ein bisschen lang. Also aus der Sicht dieses Kindkaisers, der erwachsen wird und die Welt um ihn herum, wie er sie kennt, zerbröselt.
Ja.
Und im Grunde ist es aber der Wandel von einem mittelalterlichen Feudalsystem hin zu einem modernen Staat. Dieser Wandel von einem Feudalsystem mit der Verknüpfung von religiösem und weltlichen Oberhaupt, was für Tibet galt, was aber auch eben für das alte China galt.
Ja.
Ja? Nicht immer nur etwas ist, was wir aus unserer heutigen Sicht beweinen müssen. Nur weil das, was dann hinten rausgekommen ist, zum Beispiel der Kommunismus ist.
Ja.
Ja, deshalb fällt es uns leicht, diesen Film 7 Jahre in Tibet zu gucken und sagen, die armen Tibeter, und wir hängen uns Gebetsfähnchen in die Wohnung und in die Studenten-WG und verlieren manchmal auch den kritischen Blick auf die Vergangenheit, die es vielleicht auch bräuchte. So, ich habe mich jetzt versucht, größtmöglich vorsichtig auszudrücken, um hier niemandem auf den Schlips zu treten, aber ich fürchte, es wird doch der Fall gewesen sein.
Ja, ich glaube, es ist schon deutlich geworden. Ich würde aber, um uns gar nicht in Schutz zu nehmen oder zu verteidigen, ich würde nur sagen, da stehen wir ja in einer langen Kultur. Wir machen das ja immer gerne. Allermeist nehmen wir nur, wenn wir etwas als romantisiert vereinnahmen. Das haben du und ich jetzt in unterschiedlichen Punkten bei diesem Film schon gesagt. Es ist romantisiert vereinnahmt in gewisser Weise. Dann sehen wir so einen starken Bruch, den wir dann behaupten können, da ist etwas zu Ende gegangen in seiner Schönheit und so weiter. Und diese Träne im Knopfloch, wollte man das ernst nehmen? Also wollte man sagen, das, was man wirklich aus diesem Film mitnehmen könnte, dann sollte man sich bewusst machen, das ist eben nicht, dass der Dalai Lama Tibet verlassen musste, der uns übrigens ja immer noch schönerweise erhalten ist, sondern der sollte mitnehmen, dass die Kerngeschichte, die gute Kerngeschichte dieses Films ist das, was dich für die Ewigkeit erhält, ist das, was du zwischen den Menschen Gutes tust und wo du dich befreist aus den Zwängen, der größte und tollste Hecht zu sein. Sondern das sind dann die Freundschaften. Und da ist dieses Motiv des immer wieder inkarnierenden Dalai Lamas, des klugen, weisen Freundes, der aber ewig ist, weil er immer wieder kommt sozusagen, ist eigentlich die schönere Botschaft als irgendetwas. Da endet ein Märchenland. Ja. Das ist eben das mit Märchen. Ja. Ne? Sie sind irgendwann auserzählt.
Ja. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, oh, das Ancien Regime, das war eigentlich ganz schön. Ich möchte da wieder hin.
Ja.
Und Lene,
es sei denn, du bist Bauer und musst Versailles mit aufbauen. Ne? Das ist
ja,
ein bisschen scheiße.
Nein, das ist egal. Das, da habe ich gar keinen Blick für. Das hat, ja, das war, hat ja der König gebaut
ja.
und nicht die Bauern, die da auf dem Gerüst gestanden haben. Ne, als würde ich sagen, ja, das feudale Europa, das war so ein schöner Ort, da wünsche ich mich wieder hin und lehne Demokratie und Aufklärung ab, weil die Französische Revolution so brutal gewesen ist.
Ja, genau.
Ja.
Das, was man als aus einer historischen Perspektive auch im Zusammenhang mit diesem Film sagen und lernen müsste, ist, das, was wir als rückblickend wertvoll und erhaltenswert empfinden und das, was dann als Bruch auftaucht, wo wir sagen, um Himmels Willen, das ist nur das, woraus wir lernen wollen. Bei der in die Zukunft gerichteten Frage, wie sollten wir miteinander leben? Da kann dieser Film durchaus einen Ansatz bieten. Aber was müssen wir tun und was darf auf keinen Fall passieren, sonst muss alles so bleiben, wie es ist. Das sollte bitte nicht die Botschaft dieses Films sein.
Was auch noch eine Botschaft des Films sein könnte, das sei jetzt noch am Ende nochmal gesagt. Ich bin immer fasziniert davon, mit welcher Zuneigung, natürlich auch mit dem ein oder anderen Augenzwinkern, aber immer mit einem respektvollen Augenzwinkern, solche Filme auf fernöstliche, in diesem Fall auf buddhistische Rituale und Gepflogenheiten
blicken.
Ja, also die eingangs erwähnten Regenwürmer zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Davon kann sich nun mal niemand befreien, der in Europa aufwächst, das irgendwie seltsam zu finden. Dass es Menschen gibt, denen ist es wichtig, dass da beim Bau eines Kinos keine Tiere und sei es noch der kleinste Wurm Schaden nehmen. Ja. Und dass da die Mönche in der langen Kette unter Murmeln von Litaneien und Gebeten diese Regenwürmer wegbringen. Das zeigt der Film. Es wird darüber auch geschmunzelt, aber es wird eben auch mit einem großen Respekt, unterm Strich muss man sagen, mit einem großen Respekt eben auf dieses für uns Europäer befremdlich wirkende Prozedere geblickt.
Mhm.
Das ist etwas, was ich mir wünschen würde als Botschaft des Filmes, dass man sagt, egal um was es da am Ende geht, aber das Ritual eines religiösen Menschen, der etwas tut, weil es ihm wichtig ist, weil er in einer Tradition steht, die auf ihn gekommen ist, die er sich angeeignet hat im Idealfall, die er aus Überzeugung nachvollzieht, weil es zu seiner Persönlichkeit und diese Vollzüge zu seiner religiösen Existenz gehören. Ob das jetzt das Retten von Regenwürmern ist oder ob das, ich sag jetzt mal, Rosenkranz betend nach Maria Laach oder nach Kevela zu pilgern ist.
Oder ein Tischgebet in der Suppenküche.
Tischgebet in der Mensa sprechen, das ist nicht meins. Vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen schmunzeln, aber ich bringe immerhin noch den Respekt auf und sage, okay, das ist in Ordnung.
Ja, aber da werden wir ja zurückgeworfen auf ein Problem, das ich ja vorhin ansprechen wollte. Wenn man sagt, ja, das, was ich an meiner Gesellschaft schlecht finde, dazu gehört ja auch dieses altmodisch, also weißt du, das eine ist das Altmodische und das andere ist das Ursprüngliche. Das sind ja sehr unterschiedliche Erzählungen, zwei sehr althergebrachter Dinge. So, und das Ursprüngliche ist natürlich dann auch das Fremde, weil ich das nicht in einen Zusammenhang setze mit der zu kritisierenden Gesellschaft, in der ich lebe. Deshalb wird zum Beispiel auch eine straffe, feudalistische Struktur dann nicht kritisiert. Das ist ein König gewesen. So, ja. Aber der war ja so nett und jung. Ich warne immer vor den guten Königen.
Und er ist ja auch immer noch nett.
Nicht mehr jung, der ist aber immer noch nett. Gewinnendes Lachen.
Ja. So, Uwe, komm, mach mal einen Strich drunter.
Machen wir mal einen Strich drunter.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bevor wir uns beim nächsten Mal hören, würde es uns sehr freuen, von euch zu hören.
Ja.
Schreibt uns gerne, was ihr meint, ob wir die vollkommen falsche Sicht auf den Film und die falsche Sicht auf den tibetanischen Buddhismus haben. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, ihr könnt uns auf Twitter schreiben, ihr könnt uns auf Facebook schreiben, ihr könnt uns auf unsere Homepage gehen, ihr könnt uns dort Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören, und ihr wisst auch, und das ist unser Versprechen, wir gehen auch immer drauf ein. Bis zum nächsten Mal. Die Popcorn-Pilger sind eine Produktion von Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles weitere auf www.popcornpilger.de.